Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Ich will da jetzt den Herrn Merz nicht widersprechen, aber ich denke, also Solarzellen, Windkraftanlagen und alles, die werden uns schon in die nächsten Jahrzehnte und ins nächste, wahrscheinlich auch ins nächste Jahrhundert tragen, weil es dort auch immer weitere Innovationen gibt und das sind Technologien, die immer günstiger werden.
Also am Ende ist es ja eine Kostenfrage, ne? Also welche Energieträger sich durchsetzen und Energiewirtschaft, das ist eine Lebensader unserer gesamten Gesellschaft.
Bis 2045 muss Deutschland treibhausgasneutral werden. Hört sich ziemlich schwierig an, aber die gute Nachricht, wir können diese Transformation schaffen, sowohl technisch als auch wirtschaftlich. Das ist das Ergebnis eines Zukunftsszenarios aus dem Forschungszentrum Jülich. Wie und welche Rolle innovative Technologien dabei spielen, das möchte ich gerne besprechen mit Dr. Alexandra Gwynn-Peetz, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Sie koordiniert unter anderem die Umsetzung der Hightech-Agenda Deutschland. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank.
Man kennt Sie als Leiterin des Exzellenzverbunds Berlin University Alliance und jetzt sind Sie in die Politik gegangen und wir werden gleich das ein bisschen vertiefen. Auf der Wissenschaftsseite ist Professor Dr. Bernd Rech. Der Physiker ist wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie, kurz HZB. Und derzeit ist er auch Vizepräsident für den Forschungsbereich Energie der Helmholtz-Gemeinschaft. Schön, dass Sie auch dabei sind.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Also die Hightech-Agenda Deutschland, das hört sich so wirklich toll an, so nach Rocket Science. Was steckt da eigentlich genau dahinter? Also es ist ja eine Technologieoffensive, die da ausgegeben worden ist.
Ja, der Grundgedanke ist zu sagen, wir haben ja alle Ressourcen hier im Land, die es braucht für wieder mehr Wirtschaftsleistung. Und wir möchten aus dieser exzellenten Forschung, die bei uns zweifelsfrei vorhanden ist, wieder schneller in Wirtschaftskraft übersetzen. Und das entlang von Technologien oder erstmal den Fokus auf Technologien zu legen, wo wir uns sicher sind, dass das wirklich Schlüsselthemen sind für neue Wirtschaftskraft und am Ende den Slogan Made in Germany wieder attraktiv zu machen.
Herr Rech, gerade ist das Wort Schlüsseltechnologie gefallen. Was sehen Sie sozusagen als Schlüsseltechnologie bei der Transformation zur Klimaneutralität an?
Ja, ich glaube, der Weg zur Klimaneutralität braucht eine technologische Transformation. Dort sind wir bei vielen Technologien auch auf einem sehr guten Weg. Ich bin auch ganz begeistert über die Hightech-Agenda, weil sie das genau verkörpert, dass wir auch Probleme der heutigen Zeit mit neuen Technologien angehen und lösen werden. Und Schlüsseltechnologien sind natürlich klimaneutrale Energietechnologien, neue Speichertechnologien, wir brauchen eine klimaneutrale Mobilität. Also alles Punkte, die in der Hightech-Agenda adressiert sind. Aber dazu braucht es auch übergreifend die künstliche Intelligenz. Wir brauchen Durchbrüche in der Mikroelektronik. Wir brauchen auch eine leistungsfähige Mikroelektronikindustrie. Also für die Energie ist es dann oft Leistungselektronik, die hier eine große Rolle spielt.
Welche Schlüsseltechnologien sehen Sie denn als die an, die das größte Potenzial haben für den Klimaschutz vielleicht auch?
Das ist interessant, das werde ich viel gefragt. Die Technologien stehen ja nicht alleine da, ne? Sondern die haben ja Interdependenzen, wenn ich mir angucke, wie leistungsfähig künstliche Intelligenz allein in den letzten 3-4 Jahren geworden ist. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit leistungsfähigen Quantenrechnern, was auch ein Ziel in der Hightech-Agenda Deutschland ist, auch hier Quantenrechner aufzubauen, dann entstehen ganz neue Dimensionen an Geschwindigkeit für beispielsweise Modellrechnungen, aber auch um im Energiesystem die Steuerung zielgenauer zu übernehmen und auch an der Stelle für mehr Effizienz am Ende zu sorgen. Also ich glaube, das Spannende sind dann auch tatsächlich eben diese Grenzbereiche. Und ich würde jetzt nicht eine Technologie hervorheben. Natürlich müssen wir gucken, dass wir bei den Speichern besser werden. Natürlich müssen wir schauen, dass wir bei der Erzeugung auch nochmal Alternativen haben. Da ist ja das Thema Fusion auch ganz groß in der Hightech-Agenda. Keine Frage, aber am Ende müssen die zusammenkommen, zusammenspielen. Und das muss effizient sein. Dafür brauchen wir deutlich mehr Digitalisierung und das jetzt auch mit den Technologien, die in den Startlöchern sind, gleich umzusetzen. Das wird sicherlich nochmal so einen Schub geben.
Also wir sind jetzt schon bei der Vernetzung und bei den Supercomputern. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen auf so anschaulichere Beispiele. Vielleicht können wir da auch mal in den Forschungsbereich eintauchen von Ihnen, Herr Rech. Also Sie haben im Bereich Silizium Photovoltaik geforscht. Wie ist denn da der Stand der Technologie in Sachen Wirkungsgrad zum Beispiel von Solarzellen? Also für wie effizient halten Sie Photovoltaik?
Ja gut, Photovoltaik heute ist, sagen wir mal, bereits sehr effizient. Es ist sehr kostengünstig, aber es wird zum allergrößten Teil derzeit in Südostasien, insbesondere in China, produziert. Also wir leben davon, dass die Solarmodule, die wir im Moment weltweit verbauen, und das ist eine gewaltige Menge. Also letztes Jahr wurden irgendwie 400 bis 500 Gigawatt an Photovoltaik-Kraftwerksleistung weltweit installiert, aber auch nicht in Deutschland produziert. Also das bringt uns vielleicht auch als ein Beispiel zum Thema Technologiesouveränität. Also was für Technologien müssen wir beherrschen? Wie stark können wir von einem Land, von einem Hersteller abhängig sein? Das Spannende jetzt am Beispiel Photovoltaik ist, dass es dort auch neue Materialien gibt, wo wir in Deutschland wirklich auch Spitzenforschung machen, die einerseits mit Silizium kombiniert werden können in Mehrfachsolarzellen oder die halt auch alleine in Zukunft in gestapelten Solarzellen höhere Wirkungsgrade ermöglichen.
Welche Materialien sind das, diese neuen, die dann eben mit Silizium auch kombinierbar sind?
Das sind sogenannte metallorganische Perovskit-Materialien, also Dünnschichtmaterialien, die sehr leicht herstellbar sind, wo man sich auch vorstellen kann, die auf flexiblen Trägern aufzubringen. Also das ist alles auch schon gezeigt. Aber dort gibt es noch große Herausforderungen, die zu lösen sind. Die Materialien müssen stabiler werden. Aber das ist eben das, und da kommen wir wieder, wenn wir jetzt mit großen Ansätzen, mit Digitalisierung, mit AI arbeiten, bin ich überzeugt, dass uns das auch ganz stark helfen wird, diese neuen Materialklassen voranzubringen. Aber gleichzeitig müssen wir dort auch die Industrie in Deutschland von Anfang an mitnehmen.
Genau, ich war zum Beispiel mal am Karlsruher Institut für Technologie und habe mir da eben auch so Speicherforschung angeschaut und Batterieforschung und habe so gedacht, genau, die Forschung ist ja immer ziemlich gut in Deutschland, aber dann wandert es doch eben ab in der Produktion. Ist da eben auch was vorgesehen in der Hightech-Agenda, dass die Translation oder eben wirklich die Umsetzung mit der Industrie zusammen auch gesehen wird?
Also genau darum geht's. Also das ist der Spirit und ich kann jetzt sagen, ich habe diese Hightech-Agenda nicht mitgeschrieben, deswegen kann ich die auch loben. Normal lobt man sich ja selbst nicht, aber in diesem Fall war das wirklich ein hausweiter Prozess. Und die Idee ist schon, die Art, wie wir arbeiten und die Art, wie wir auch in die Forschung gehen, ein Stück weit auch zu erweitern und die Industrie viel früher zu fragen, wo sind denn die Bedarfe? Und mit Industrie meine ich jetzt nicht nur die etablierte Wirtschaft, absolut total wichtig, aber wir sehen auch, dass Innovationen sehr viel im Startup-Bereich beginnen. Das heißt, auch da müssen wir gucken, wie können auch Ideen aus den Startups auch in die Industrie reinkommen und Kapitalgeber. Also, dass es auch wirtschaftlich attraktiv ist und auch ein Geschäftsmodell dahinter steht und auch diese Perspektive frühzeitig reinzuholen. Das heißt, wir gucken schon in all den Ansätzen jetzt, dass das jetzt nicht reine Forschungsprojekte sind, sondern immer Ökosysteme, die sich gegenseitig befruchten. Und da haben wir ja auch schon ganz schön viel in Deutschland. Es gilt jetzt, das aber noch mal ein bisschen mehr Schwung reinzukriegen und die noch größer werden zu lassen.
Vielleicht, wenn ich da einfach so ergänzen darf, und ich denke, wir brauchen frühe Formen, dass wir mit der Industrie sehr früh zusammenarbeiten. Wir haben bei Helmholtz Beispiele von Innovationsplattformen, wo wir bereits in der sehr frühen Phase Industriepartner mit einbetten, wo es eigentlich auch sehr wichtig ist mit den Startups, die es aktuell gibt, die es gerade auch im Energiebereich, im Bereich der Materialforschung, aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt und dort auch mit den Universitäten, mit den anderen außeruniversitären Wissenschaftseinrichtungen, bei uns Fraunhofer, Max Planck zusammenzuarbeiten, wirklich alles an Kraft auf die Straße zu bringen für eine klimaneutrale Energieversorgung, für ein klimaneutrales Deutschland. Allerdings immer in einem globalen Kontext. Also das Thema Klima ist ein globales Thema. Das Thema Technologie ist ein deutsches, ein europäisches. Und der Weg zwischen Wettbewerb und Partnerschaft, den, glaube ich, müssen wir auch gut abstimmen. Am Schluss ist das Klima ein globales Problem. Wir haben nur einen Planeten, auf dem wir alle leben.
Frau Pitz, mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja Berufserfahrung in der Energiewirtschaft. Dort haben Sie als Unternehmensberaterin aus nächster Nähe den Transformationsprozess im Zuge der Gasmarktliberalisierung begleitet. Wie können Sie Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit vielleicht auch einbringen jetzt in die neue Rolle wiederum?
Also ich glaube, man hat ja im Rucksack immer mehrere Dinge und das eine ist sicherlich meine Zeit in der Energiewirtschaft, aber auch in der Energieforschung, auch in der Forschung, die im Zusammenspiel mit Industriepartnern stattgefunden hat. Und meine Erfahrung ist immer, es ist wichtig, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ne? Ja, also es kommt jeder aus entweder seiner Disziplin oder seiner Branche. Und das Spannende, hatte ich ja vorhin gesagt, ist ja an den Schnittstellen. Das sind ja alles querschnittliche Technologien am Ende. Und dass man eine Sprache spricht, um auch besser zu verstehen, was sind die einzelnen Anforderungen und auch Erwartungen. Und das fand ich immer ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, wenn man in die Zusammenarbeit geht. Und deswegen ist es gut zu gucken, wo haben wir schon bestehende Ökosysteme, wo haben sich Partner und Partnerinnen schon bereits zusammengefunden, weil das sind dann auch stabile Strukturen, die jetzt auch Geschwindigkeit aufnehmen können.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, bestehende Strukturen. Ich hatte dieses Energieszenario aus dem Forschungszentrum Jülich erwähnt am Anfang. Also damit Deutschland klimaneutral werden kann, soll der Ausbau von Wind- und Solarenergie zügig voranschreiten, steht in dieser Studie. Nun kommt es mir aber so vor, als würde die Bundesregierung so ein bisschen so eine Rolle rückwärts machen, was eben den Ausbau von Wind- und Solarenergie angeht. Also wenn Herr Merz, der Bundeskanzler Merz irgendwie sagt, Windräder sollen abgebaut werden, weil er sie hässlich findet und die Wirtschaftsministerin sagt, es soll neue Gaskraftwerke als Übergangslösung geben. Wo sehen Sie da so die wichtigsten Stellschrauben, um vielleicht diese Rolle rückwärts wieder umzukehren?
Ich glaube nicht, dass es jetzt eine Rolle rückwärts geben wird. Ich denke, Deutschland ist wie weltweit, ist es so, dass die erneuerbaren Energien werden ja weltweit sehr, sehr stark zugebaut. Also Photovoltaik hat gewaltige Wachstumszahlen, auch Wind. Wir müssen einen Weg gehen und man muss in der richtigen Geschwindigkeit gehen. Wir brauchen auch Gaskraftwerke, um sogenannte Dunkelflauten abzudecken. Wir können Gaskraftwerke auch perspektivisch dann mit grünem Wasserstoff betreiben. Nur da denke ich, da sind die verschiedenen Szenarien wichtig. Da ist die Abstimmung wichtig, dass man überlegt, was macht man wann. Ich will da jetzt den Herrn Merz nicht widersprechen, aber ich denke, die also Solarzellen, Windkraftanlagen und alles, die werden uns schon in die nächsten Jahrzehnte und ins nächste Jahrhundert tragen, weil es dort auch immer weitere Innovationen gibt und das sind Technologien, die immer günstiger werden. Und je schneller wir Fortschritte in der Batterietechnologie machen, je schneller wir Fortschritte für grüne Wasserstofftechnologien machen, dann haben wir dort einen Weg, der einerseits die Energiewende und die Klimaneutralität in Deutschland vorantreibt. Das Wichtige, und das ist auch, dass wir dort auch mit unserer Wirtschaft, mit der europäischen Wirtschaft auch international wettbewerbsfähig bleiben oder auch Wettbewerbsfähigkeit zurückerobern. Und da setze ich auch auf die Hightech-Agenda.
Also ich würde es jetzt mal als ein bestehendes Ökosystem bezeichnen, sozusagen Windenergie und Solarenergie. Welche Rolle wird das denn spielen, auch in der Umsetzung der Hightech-Agenda?
Also am Ende ist es ja eine Kostenfrage, ne? Also welche Energieträger sich durchsetzen. Und wir wissen ja, Innovationen führen ja immer zu einer besseren Zukunft. Nicht zuletzt jetzt auch durch den Nobelpreis bestätigt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist tatsächlich an der Stelle zu gucken, dass wir die Auswahl an Technologien haben. Dass in der Umsetzung spielen natürlich Kosten eine wahnsinnig wichtige Rolle. Welchen Anteil an Energiekosten haben wir? Das ist für die Wirtschaft ganz wichtig, also für die gesamte Volkswirtschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit. Wie sind die Lieferketten, deswegen auch das Thema Souveränität, auf welchen Ebenen brauchen wir eigentlich Souveränität, wo sind wir abhängig, dem wollen wir ja gerade auch ein bisschen entgegenwirken und sagen, wir glauben, dass wir in diesen Schlüsseltechnologien Souveränität brauchen und die Anwendungsfälle sind dann vielseitig. Also insofern ist es aus meiner Perspektive kein Entweder-Oder, sondern ein Blumenstrauß, der verschiedene Schwerpunkte setzen wird und dass wir in der Übergangsphase auch noch Technologien brauchen, die vielleicht jetzt nicht die nächsten 200 Jahre uns tragen werden. Das ist total klar. Und das braucht es einfach für die Systemstabilität. Am Ende dürfen wir nicht vergessen, Energiewirtschaft, das ist eine Lebensader unserer gesamten Gesellschaft. Ne? Und da ist natürlich eine sehr, sehr hohe Verantwortung dahinter.
Entscheidend ist natürlich auch die Speicherung, also Batterieforschung. Wie weit sind wir da, Herr Rech?
Ich glaube, dass wir dort gerade in der Grundlagenforschung auch noch ganz tolle Ansätze haben, auch für neue Batteriekonzepte, also nach der Lithiumtechnologie. Dort sind wir in einem extremen internationalen Wettbewerb. Also das ist, glaube ich, auch so, dass hier wirklich Südostasien auch hier dominiert. Aber ich glaube, es gibt ganz spannende Ansätze, auch im Bereich zum Beispiel der Natrium-Ionen-Batterien, der Feststoffbatterien, aber auch als Beispiel organische Redox-Flow-Batterien, also neue Materialien für stationäre Speicher, also auch für längere Speichervorgänge. Das sind Beispiele jetzt aus der Forschung. Wir sind natürlich auch technologisch im Wettbewerb, bleiben wir komplett abhängig, auch in den etablierten Batterietechnologien von Zulieferern. Das ist, glaube ich, wichtig für unsere Automobilindustrie als ein Beispiel. Aber es gibt immer mehr stationäre Speicher für die Haushalte, für die Distrikte. Es ist auch eine Frage der Resilienz. Also große Energiespeicher würden uns auch, sagen wir mal, bei Stromausfällen helfen. Also so in dieser ganzen Integration. Und wenn wir den Speicherbegriff natürlich noch mal ein bisschen weiter fassen, brauchen wir auch Langzeitspeicher. Und dort werden wir über chemische Stoffe speichern müssen.
Also Wasserstoff auch, oder?
Wasserstoff auch. Also einfach ein Bereich hoher Wettbewerb. Ich glaube, hohes Innovationspotenzial, aber auch eine hohe Notwendigkeit, hier Technologiesouveränität zu haben. Mindestens auch produzieren zu können, falls man mal abhängig wird.
Welche Rolle spielen sozusagen Speichertechnologien dann auch in der Hightech-Agenda?
Ich glaube, Speichertechnologien, also Bernd Rech hat es ja gerade gesagt, wie viele Anwendungsfälle es gibt, ne? Sei es jetzt fürs Energiesystem, aber auch für die klimaneutrale Mobilität. Insofern ist der Anwendungsfall klar, da ist ein Riesenmarkt eigentlich dahinter, ne? Also man braucht sicherlich für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Leistungsdimensionen auch an die Batterie. Das weiß ich jetzt selbst aus eigener Forschung zur Elektromobilität. Gleichzeitig, um eine Batterie zu betreiben, brauchen sie natürlich auch Leistungs- und Mikroelektronik. Wir brauchen die Chips dafür. Die neuen Technologien können da auch helfen, neben den neuen Materialien die Batterien leistungsfähiger, langlebiger zu gestalten. Also insofern ist das eigentlich ein ganz gutes Thema, um zu zeigen, wie viele Akteure braucht es, welches Ökosystem braucht es und wie die verschiedenen Technologien an der Stelle zusammenspielen. Und der Einsatz dessen ist einfach in Bereichen, die würde ich als kritische Infrastruktur bezeichnen und insofern auch sehr, sehr relevant.
Ich will noch mal ganz kurz zu dem Gedanken davor zurück. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich so in diese Richtung schon geäußert, dass er sagte, wir haben in 20 Jahren Fusion, dann brauchen wir die Windräder nicht mehr. Herr Rech, hat er da recht?
Ich würde es jetzt so sehen, wenn es so wäre, also wenn er recht behält, ist es natürlich so, dass die Fusionsforschung und die technologische Umsetzung dann einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Ich denke, es wird, wenn ich die Studien anschaue, die ich kenne oder auch mit unseren Expertinnen rede, wird es doch noch ein paar Jahre länger dauern, bis wir wirklich Fusionsenergie im Netz haben. Und es ist eine große technologische Herausforderung. Also wir wissen heute noch nicht, zu welchen Kosten Fusion Strom produzieren wird. Ich glaube, es gab große Fortschritte, dass es technisch möglich sein wird. Aber was man noch nicht weiß, ist, was werden dann die Kraftwerke kosten? Wie werden sie dann integriert in ein Energiesystem, das dann sicher von erneuerbaren Quellen dominiert wird? Es ist auch so, dass die Fusion nie diskutiert wird als ein Entweder-Ob, sondern dass es auch ganz wichtig ist, vielleicht für den wahnsinnig wachsenden Energiebedarf, den es geben wird, dass man noch was zusätzlich braucht. Und ich glaube, da ist die Hightech-Agenda, die Bundesregierung, auch der Koalitionsvertrag schon ganz klar. Es wird beim Feld Energie in alle Technologien investiert und dann werden wir auch sehen, was die Gewinner sind. Also ich selber bin natürlich getragen durch diese wirklich Revolution im Bereich der Photovoltaik. Als ich dort mit der Forschung angefangen habe, hieß es, dass es wird nie eine bezahlbare Technologie werden. Wir sind dort jetzt so, dass es an vielen Stellen weltweit die günstigste Möglichkeit ist, Energie zu erzeugen. Es wird auch die wichtigste Energiequelle im Weltraum sein, wenn wir dieses Thema weiter ausbauen. Deswegen ist ein bisschen so, wie Alexandra Petz gesagt hat, wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen. Und es wird eine Frage der Bilanz sein und auch ein Wettlauf der Technologien. Und ich hoffe, ein positiver Wettkampf kann auch helfen, dass wir unser Innovationspotenzial voll ausschöpfen. Und da treffen wir uns dann in 20 Jahren und schauen, was wie weit ist.
Das Schöne ist, wir treffen uns früher. Also wir nehmen ja so 2030 schon so im Blick mit den ersten Zielen auch in der Hightech-Agenda. Also das, also Geschwindigkeit ist schon ein Thema und also da stehen ja auch ganz konkrete Ziele drin im Sinne von technologieoffene Forschungsprogramme oder auch Energieinnovation auch in Reallaboren schnell zu testen. Also genau, manche Technologien sind sehr, sehr langläufig, wie zum Beispiel jetzt die Fusion. Aber ich hoffe, wir treffen uns schon früher und wir kriegen einige Meilensteine auch schon früher erreicht. Ja.
Genau, und vor allen Dingen die Photovoltaik ist ja im Grunde genommen Fusion, ne? Bloß mit Sonnenenergie.
Ja gut, das ist so, man wartet 8 Minuten, bis das Licht der Sonne auf der Erde ist. Ich will vielleicht noch einen ganz anderen Punkt machen und das ist, was ich glaube ich ganz wichtig finde für unsere Gesellschaft ist, durch die Hightech-Agenda kommt nochmal der Begriff Hightech, Technologien, Innovationen ganz in den Vordergrund und ich glaube, das ist für Deutschland so wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir sind ein Land, das relativ arm ist an natürlichen Ressourcen, so wir müssen über Innovation, wir müssen über kluge Köpfe kommen, wir brauchen die richtigen Hände, die Dinge umsetzen und das ist für die Zukunft, für unsere Kinder, Enkelkinder, für die Generationen, die kommen, müssen wir das Problem Klimawandel in den Griff bekommen. Wir brauchen aber auch eine leistungsfähige Wirtschaft und die Hightech-Agenda steht, glaube ich, ein bisschen für das auch, was Deutschland in Zukunft zukunftsfähig machen muss.
Als wir über Fusionsenergie gesprochen haben und die Forschung dazu, haben Sie auch nochmal die Bezahlbarkeit irgendwie angesprochen. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem? Also wenn man sich auf so teure Technologien und die Forschung dazu fokussiert, ist da die Sorge, dass die Energieversorgung in Zukunft zu teuer wird, nicht vielleicht auch berechtigt, Frau Peetz?
Na, es geht ja darum, dass die Energieversorgung, also es gibt ja 3 Ziele, ne, dass sie zum einen nachhaltig ist, dass sie kosteneffizient ist und vor allem zuverlässig ist. Und in diesem Dreiklang muss man sich finden, dass es für die gesamte Volkswirtschaft wichtig ist, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben. Heute auch schon, also nicht nur Zukunft, sondern es ist echt auch Realität. Ne? Wir sind immerhin im 3. Rezessionsjahr, das dürfen wir alles nicht vergessen. Also insofern würde ich auch gerne die Punkte, die Bernd Rech angesprochen hat, nochmal sehr positiv unterstreichen. Wir sind eigentlich das Land der Gründer auch. Es gab ja auch schon mal eine Gründerzeit und die Technologien, die da entstanden sind, tragen uns bis heute. Ja, und ich glaube, diesen Schwung braucht es jetzt nochmal und das ist durchaus auch der Antritt eben der Hightech-Agenda Deutschland, das auch das ins Bewusstsein zu rücken, auch positiv zu besetzen und auch klar werden zu lassen, dass Technologien, Innovation, neue Wirtschaftskraft ist auch die Grundlage für unser gesellschaftliches Zusammenleben in dem Modell, in dem wir sind, ja, mit unseren Werten. Und da kommt es nochmal dazu, warum es auch so wichtig ist, eine gewisse Souveränität zu haben und auch noch die Wahl zu haben und auch zu entscheiden, wie wir in dieser Gesellschaft gemeinsam leben wollen. Ja, da ist die Wirtschaftskraft wirklich das Rückgrat. Das ist die gesamte Motivation dahinter und da erlebe ich auch eine Bundesregierung, die da sehr geschlossen auch hinter dieser Mission steht.
Das können Sie wahrscheinlich nur gut heißen, oder, Herr Rech?
Das heiße ich auf jeden Fall gut. Ich meine, wir reden jetzt sowieso sehr, sehr viel über Energie, aber es ist auch 75% der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Energiesektor. Deswegen ist das ganz wichtig. Das andere Thema ist aber natürlich auch Energiesicherheit. Mir wurde das selber nochmal sehr stark bewusst, als jetzt vor wenigen Wochen unser Wissenschaftscampus Adlershof durch 2 Anschläge für 60 Stunden lahmgelegt wurde. Es war nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Wirtschaft und es wurden auch Pflegeheime waren betroffen, viele Wohnungen. Und das waren 2, ja, vielleicht nicht einfache, aber relativ einfach durchzuführende Anschläge. Gleichzeitig haben wir am Helmholtz-Zentrum Berlin unterstützen auch ein großes Projekt, das vom BMFTR gefördert wird, wo es um die Energie und Klima in der Ukraine geht. Ein Projekt, das sich eigentlich mit dem Wiederaufbau beschäftigt, aber durch diese Kriegssituation natürlich sehr, sehr viel schreckliche Aktualität hat. Also wie schnell muss dort ein zerstörtes Energiesystem wieder aufgebaut werden? Das ist die Frage zwischen, wie haben wir ein sicheres, bezahlbares Energiesystem heute und wie sorgen wir gleichzeitig dafür, dass die Welt irgendwie nicht in die Probleme einer Klimakrise rutscht oder in noch größere Probleme. Also es sind komplexe Fragestellungen, die wir bearbeiten müssen, die für die Wissenschaft, für die Wirtschaft, für die Politik und für die Gesellschaft alles von gleichermaßen hoher Relevanz sind. Und trotzdem müssen wir da, und da bin ich auch überzeugt, positiv in die Zukunft schauen. Und wir können das nur mit neuen Technologien schaffen.
Frau Pitz, Sie leiten eben diese Abteilung für technologische Souveränität im BMFTR. Ist das genau das, was Herr Recht gerade anspricht, also Cyberangriffe und auch eben gut aufgestellt sein, dass man das eben beantworten kann?
Auf jeden Fall. Also die Resilienz, Sicherheit, das sind natürlich Aspekte der Souveränität. Nicht nur, auch das ganze Thema Wertschöpfungskette, Wirtschaftsleistung und Geschwindigkeit, ja, und auch eigener Einfluss natürlich auf Technologien. Da werden ja, ich meine, wir leben jetzt schon und das wird umso stärker in einer Wirtschaft und Gesellschaft, in der Daten die Hauptwährung sind. Und das ist ja schon etwas, mit dem wir nicht nur umgehen können müssen, sondern das auch positiv nutzen und auch verteidigen sollten. Also dass auch mit Daten so umgegangen wird, wie das nach unseren Werten, in unserem Wertekompass auch sinnvoll ist und akzeptiert ist. Und insofern geht es darum, mit der Technologieentwicklung auch diese ethischen Aspekte immer mitzudenken und im besten Fall schon in die Technologie auch mit rein zu implementieren. Also dass gewisse Sicherheitsfragen auch schon in der Technologie selber gelöst werden und nicht erst danach kommen. Ne? Also das ist so ein bisschen der Spagat. Also das sind definitiv Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, egal auf welcher Ebene. Sei es in der Quantenkommunikation, wie kann man das verschlüsseln und sicher halten? Sei es natürlich in der künstlichen Intelligenz, das ganze Thema Privatheit von Daten. Also das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Sie hatten es vorher schon angesprochen, Herr Recht, Sie sind selber auch Quantenphysiker, also diese KI-Supercomputer sind wahrscheinlich entscheidend jetzt auch, um eben diese komplexen Zusammenhänge, zum Beispiel auch komplexe Klimamodelle zu berechnen. Ich hatte gelesen, dass diese Computer bis 2030 so viel Strom wie eine ganze Stadt benötigen könnten. Wie kann sozusagen angesichts der Notwendigkeit der Stromeinsparung das gerechtfertigt werden?
Zuerst muss ich sagen, also ich habe Quantenphysik gelernt und ich beschäftige mich damit. Ich selber bin auch immer erstaunt und versuche immer nachzuvollziehen, wie funktioniert ein Quantencomputer, was ist das Neue? Also es ist eine extrem spannende Technologie, die das Supercomputing auch revolutionieren kann, insbesondere für bestimmte Fragestellungen, also auch zum Beispiel in der Materialforschung, wie kann man dann also Moleküle rechnen. Das ist ganz spannend. Das andere Aspekt, den Sie gesagt haben, ist natürlich etwas, was uns auch beschäftigt ist in den Forschungszentren. Wir brauchen immer mehr Computerleistung, die brauchen viel Strom mit den heutigen Technologien. Da ist auch die Hoffnung, dass der Quantencomputer effizienter wird, deutlich effizienter. Und wenn Sie zu der Zahl kommen, wenn Sie so ganz grob sagen, ein großes neues Rechenzentrum, das von diesen Hyperscalern angedacht wird, ist schnell im Gigawatt-Maßstab, wie es besprochen wird. Ein Gigawatt, das versorgt im Prinzip von der Leistung her, wenn es dauernd vorgehalten wird, die Stadt Berlin mit Umland und mit Industrie, mit allem. Also wir reden hier wirklich über große Energiemengen. Das heißt, die müssen wir klimaneutral bereitstellen. Dann müssen wir halt sehen, was helfen die? Und diese Supercomputer werden gebraucht für Klimamodelle, aber auch für Wettermodelle. Klima und Wetter sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Klimawandel führt zu immer mehr Extremereignissen. Wir brauchen dort auch sehr, sehr schnelle, gute Wettermodelle. Wir haben das gelernt aus den Katastrophen auch, um zum Beispiel Ahrtal zu nennen. Eine viel bessere Vorhersage wird dort auch Menschenleben retten. Das trifft dann viele Bereiche auf der Welt. Aber auch für die Energie, für Energieszenarien braucht man extrem gute und extrem viel Rechenleistung, die entsprechenden Modelle. Wir brauchen das aber auch zum Entwickeln von unseren neuen Technologien. Und wir beschäftigen uns mit sogenannten Self-Driving Labs. Das sind Laboratorien, die selber praktisch schon lernen, also mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz dann die neuen Experimente vorhersagen, um viel schneller von der Materialfrage in die Anwendung zu kommen. Das früh auch mit etablierten Unternehmen zusammen, aber auch gerade mit neuen Unternehmen, die stark in der AI sind. Und dort haben wir zum Beispiel ein schönes neues Projekt als nur ein Beispiel. Und was ist das Ziel? Wir versuchen, neue Katalysatoren zu entwickeln für die Herstellung von grünem Wasserstoff zusammen mit CO2 aus der Atmosphäre, dann verschiedene Anwendungen möglich zu machen. Und ganz praktische Anwendung ist, wenn Sie in Afrika schauen, es gibt super viele Millionen von Haushalten, die noch mit Kohle, mit Müll heizen. Und wenn wir dort auf Gas umstellen, wäre es viel gesünder. Und wenn man das Ganze mit grünem Gas macht, dann hätte man eine riesen Wertschöpfungskette. Es braucht AI, es braucht neue Materialien, es braucht eine Umsetzung und globale Kooperation und eine Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, den Forschungszentren der Industrie, um sowas zu fördern.
Dafür ist ja jetzt die Hightech-Agenda da, um genau das irgendwie hinzubekommen. Vielen Dank für diese Beispiele, Herr Rech. Frau Peetz, der Bundesrechnungshof hatte schon so kritisiert, dass es so eine Unklarheit des Budgets gibt bei der Hightech-Agenda. Sehen Sie da schon ein Problem auch? Also, dass man die Vorhaben, die so angedacht sind, diese guten Visionen, vielleicht gar nicht umsetzbar sind wegen fehlender Mittel?
Nein, das sehe ich jetzt im Moment nicht als Problem an. Wie gesagt, es geht, glaube ich, um mehrere Dinge. Das eine, was nehmen wir zusätzlich in die Hand? Und das haben wir politisch, gesamtgesellschaftlich ja miteinander alle vereinbart. Wir sind bereit, jetzt diese großen Schulden aufzunehmen, weil die Opportunitätskosten, es nicht zu tun, sehr viel höher sind. Ja, und aus dem Sondervermögen ist auch ein Teil genau für Forschung und Hightech-Agenda vorgesehen. Das sind aber für mich nur Karotten in Anführungszeichen, auch wenn das sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Sondern es geht schon darum, auch was im Kernhaushalt ist, in den einzelnen Ministerien, aber auch in der Grundfinanzierung bei den einzelnen Akteuren. Und es geht um Toppen. Also es geht schon eben um dieses Mapping. Was braucht auch die Wirtschaft? Ja? Wo sind auch Kapitalgeber? Wir laden natürlich auch Stiftungen ein, mitzumachen. Also mir geht schon darum, dass wir hier Hebelwirkung erzeugen. Und insofern, wenn wir das wirklich durchgehen und sagen, wir haben da die gemeinsamen Ziele, wir ziehen da auch an einem Strang und das übersetzt sich auch in gemeinsames Geld, um Dinge größer zu machen, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber sicherlich ist es so, dass es nicht reichen wird, egal wie groß das Sondervermögen wäre, das allein jetzt mit Geld on top zu machen. Das wäre auch nicht ehrlich und auch nicht nachhaltig am Ende.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen aus der Perspektive des Wissenschaftlers bei der Umsetzung der Hightech-Agenda?
Ja, ich glaube, die großen Herausforderungen sind einerseits, glaube ich, wirklich die Offenheit, Mut, dass wir auch bereit sind zu sagen, wir müssen forschen, wir müssen auch hochriskante Forschungsprojekte machen. Hochriskant bedeutet, wir können dort auch scheitern. Das ist die Idee von Wissenschaft und Forschung. Aber wir müssen halt Dinge auch ausprobieren, um dann die besten Wege zu finden. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Auch Zuversicht, dass wir das machen können. Ich glaube, dass die Forschung, dass die Universitäten, dass wir alle bereit sind, unseren Teil auch beizutragen und uns, sagen wir mal, mit der Industrie zusammen, mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft, im internationalen Wettbewerb zu stellen und andererseits auch wirklich Innovation voranzubringen irgendwo. Technologie-Souveränität, aber auch Technologieführerschaft dann zu haben für wichtige Technologien und dann einen gesellschaftlichen Aufbruch, dass wir bereit sind, Zukunftsaufgaben anzugehen. Und das ist, glaube ich, für mich auch, sagen wir mal jetzt auch als demokratischer Bürger und auch Familienvater ganz einfach gesprochen wichtig, dass ich sage, das Geld, das wir jetzt nehmen, das ist geliehenes Geld. Und Alexandra Petz hat es schon gesagt, es ist wichtig, dass wir das Geld jetzt, diese zusätzlichen Schulden jetzt aufnehmen. Aber dafür müssen wir auch das zurückzahlen. Und dafür müssen wir also von der Wissenschaft auch Erkenntnisse, Technologien, Forschungsergebnisse liefern, wo man dann hinterher sagt, das hat sich auch gelohnt. Aber das will ich nicht auf jedes einzelne Thema machen, weil wir müssen natürlich auch ausprobieren. Wir müssen mutig sein, wir müssen Innovation, neue Firmen gründen, es gehört auch mal dazu zu scheitern. Wir müssen nur im Weg erfolgreich sein.
Und ich glaube, dieses Mindset, das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit dem Thema Leadership, das ist auch so wichtig für die nächste Generation. Also das am Ende ist die Wissenschaft ja auch Ausbildungsbetrieb, ja, und wir brauchen für die Souveränität auch all dieser Technologien auch die nächste Generation, die sie beherrscht und auch versteht. Und genau, also insofern ist es eigentlich gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, dass die Dinge zusammenkommen und mich beflügelt das richtig, ja.
Ja, auch die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär beflügelt das. Sie sagt, die Hightech-Agenda Deutschland ist der Plan für den Aufbruch und macht Lust auf Zukunft. Vielen, vielen Dank für das Gespräch über die Hightech-Agenda Deutschland und die Technologien, die dafür notwendig sind und Ihre Gedanken dazu. Ich danke sehr herzlich Dr. Alexandra Gwynn-Peetz, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und ich danke herzlich Professor Dr. Bernd Rech, Physiker und wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Füßmann. Vielen Dank, Alexandra.
Ja, hat Spaß gemacht.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Dann treffen wir uns ein bisschen früher und schauen mal in dem Jahr, wie wir vorangekommen sind.
Das ist eine gute Idee.
Sehr gut. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ Potsdam. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.